ARD Sounds.
Welt macht China. Zwei politische Hochkaräter waren innerhalb kurzer Zeit in Beijing. Erst US-Präsident Trump, dann Kreml-Chef Putin. Wir schauen heute noch einmal genauer auf ihre Besuche in China und darauf, was für eine Symbolkraft das hat.
Dass beide direkt hintereinander kamen, das ist zwar Zufall, aber für Chinas Staatsmedien ist klar, hier verschiebt sich gerade das Machtverhältnis.
Max Seib aus dem ARD-Studio in Beijing war das. Es ging also hinter den Kulissen um Macht, Abhängigkeiten und geopolitische Interessen der USA, China und Russland. Ist China inzwischen nicht mehr nur Wirtschaftsmacht, sondern diplomatischer und geopolitischer Mittelpunkt? Außerdem scheint die US-amerikanische Unterstützung für Taiwan zu bröckeln.
Was wir sehen, ist eine neue Offenheit von Donald Trump im Vergleich zu früheren US-Präsidenten im Verhältnis mit China, die Frage der Unterstützung Taiwans zu diskutieren. Aber ob das eine Abkehr ist, auch von der militärischen Unterstützung Taiwans dahinter, ist noch ein Fragezeichen.
Laura von Daniels von der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Sie erzählt uns später auch, welche Folgen das für die weltweite Sicherheit und somit auch für uns in Europa hat. Welt macht China gibt es unter anderem in der ARD Sounds App. Ich bin Joyce Lee. Wow, es war ja ganz schön viel los in Beijing. Erst kam Trump Mitte Mai, nach 9 Jahren wieder das erste Mal. Und dann, bam, eine Woche später kam Putin nach Beijing. Max Seib aus dem ARD-Studio in Beijing, du hast das Ganze vor Ort mit beobachtet. Hi Max, du bist das erste Mal jetzt bei Welt macht China dabei.
Hi Joyce, ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich darf aktuell ja Benjamin Eisel vertreten, der sonst hier Korrespondent ist. Und diese Vertretung, die kommt zu einem sehr spannenden Zeitpunkt, muss man sagen.
Ja, das kann man wirklich so sagen. Lass uns das mal etwas einordnen. Also, wie kommt das denn in China an, dass zwei wichtige Regierungschefs in so kurzer Zeit in Beijing waren?
Ja, das ist ein sehr prominenter Doppelschlag gewesen. Erst Trump, dann Putin. Dazu muss man sagen, das war so nicht geplant. Also das ist Zufall. Eigentlich sollte Trump ja schon im März hier sein. Dann hat er zusammen mit Israel den Iran angegriffen, deswegen seinen Besuch hier in Beijing auch verschieben müssen. Und so waren sie jetzt eben beide direkt hintereinander da, Trump und Putin, was zweimal Ausnahmezustand bedeutet hat. Das kann man so sagen. Es ist ja in beiden Fällen groß inszeniert worden. Die Bilder vom Empfang von Donald Trump, die gingen ja durchaus um die Welt. Ja, was wir hier hören, das sind Dutzende junge Chinesinnen und Chinesen mit Sprechchören. Herzlich willkommen, rufen sie, noch auf der Landebahn direkt nach Trumps Ankunft am Flughafen in Beijing. Und am Tag danach wurde die Pompdosis, wenn man das so zusammenfassen will, noch höher gedreht. Da gab es dann militärische Ehren, roten Teppich, Hymnen und auch chinesische Kinder, die Xi und Trump zugejubelt haben.
Ah ja, ich erinnere mich. Ich habe ziemlich viele Videos dazu auch gesehen in den sozialen Medien.
Absolut. Also das ging viral und das war auch eine Begrüßung ganz nach dem Geschmack des US-Präsidenten.
That was an honor like few have ever seen before.
Dieser Empfang sei eine Ehre gewesen, wie er sie selten zuvor erlebt habe, so Trump. Und er war wirklich sichtlich beeindruckt, der US-Präsident. Deswegen war ja auch die große Frage, ob es bei Putin dann eine Nummer kleiner ausfallen würde. Aber auch er bekam gleich zwei Begrüßungszeremonien und auch er bekam jubelnde Kinder. Insofern die weltpolitische Bühne groß inszeniert, die war in den vergangenen Wochen hier in Beijing.
Und eine Sache wird da ja klar, also eine Sache wurde ja besonders klar, beide brauchen China, aber aus unterschiedlichen Gründen. Schauen wir doch zunächst erstmal auf die USA, Max.
Ja, da gibt es einen geopolitischen Aspekt, das ist der Iran-Krieg, und es gibt einen wirtschaftlichen Aspekt, das Thema seltene Erden. Fangen wir mal mit dem Iran-Krieg an. Donald Trump hat sich ja in diesen Krieg rein manövriert, ohne Notausgang, ohne zu wissen, wie er da wieder rauskommt, aber mit immensen Folgen für sein Land. Also die Preise, gerade die Spritpreise in den USA sind deutlich gestiegen und China könnte da helfen, denn die Volksrepublik ist der wichtigste Handelspartner des Iran, hat großen Einfluss und Trump sagt auch, Xi habe ihm angeboten, zu helfen und zu vermitteln. Ob China aber tatsächlich Druck auf den Iran ausübt, so wie Trump sich das wünscht, das ist fraglich. Und dann haben wir noch das Thema Wirtschaft. Grundsätzlich gibt es viele US-Unternehmen, viele Branchen, die in China Geschäfte machen möchten, ob es da um Boeing-Flugzeuge geht oder Sojabohnen. Trump wollte da ja möglichst viele Deals eintüten. Aber das vielleicht wichtigste Thema ist das Thema seltene Erden. Diese kritischen Rohstoffe werden unter anderem ja für E-Autos, für Smartphones, in der Windkraft und auch in der Rüstung benötigt. China hat hier ein Quasi-Monopol und die USA hoffen da auf mehr Zugang.
Und inwiefern braucht Russland China?
Ja, hier ist die Lage noch klarer. Russland ist wirtschaftlich abhängig von China, seit dem Angriffskrieg in der Ukraine im Besonderen und ja dann auch den westlichen Sanktionen, die gekommen sind. Das wichtigste ökonomische Feld, der größte Trumpf, den Russland hat, das sind Öl und Gas. Diese Rohstoffe hat Moskau vorher immer zu guten Preisen an den Westen geliefert. Seit den Sanktionen geht das nicht mehr. Seitdem greift China Öl und Gas ab, aber zu deutlich reduzierten Preisen, weil man auch weiß, wie geschwächt die Wirtschaft in Moskau ist. Gleichzeitig liefert China Produkte, die Russland bisher aus dem Westen bekommen hat, jetzt aber durch die Sanktionen nicht mehr bekommen kann. Da geht es unter anderem um Maschinen, um Elektronik, Chips, auch Güter, die man sowohl zivil als auch militärisch einsetzen kann, also sogenannte Dual-Use-Güter.
Man kann sagen, Russland braucht China und Beijing profitiert von Moskau. Das klingt nach einer sehr pragmatischen Partnerschaft. Ist Putin dahingehend mehr mit China auf Augenhöhe als Trump?
Also Putin ist China näher als Trump. Das kann man so sagen. Er wird als wichtiger, als verlässlicher Partner wahrgenommen, war jetzt bereits zum 25. Mal in China. Trump hingegen kam das erste Mal nach knapp 9 Jahren wieder her und hat ja auch 2 Handelskriege mit China gestartet, in seiner ersten und jetzt auch in seiner zweiten Amtszeit. Insofern als Partner ist Putin Xi viel näher als Trump. Aber wenn wir von Augenhöhe sprechen, vom Kräfteverhältnis, dann ist Putin hier klar im Hintertreffen. Wir hatten es eben ja schon, Russland ist von China wirtschaftlich abhängig. Ohne die Unterstützung Beijings könnte Russland seinen Krieg gegen die Ukraine kaum aufrechterhalten. Die USA hingegen, die haben schon noch Trümpfe in der Hand in den Verhandlungen mit Beijing. Das sind vor allem 2. Wir hatten ja eben das Thema seltene Erden, auf die China ein quasi Monopol hat. Das Gegenstück dazu auf US-Seite sind Hochleistungschips. Die braucht man unter anderem für KI, für Militär, Supercomputer, auch für moderne Elektronik. Und man muss sagen, China produziert viele Chips hier im Land, aber bei diesen absoluten High-End-Prozessoren, da hinkt man den USA doch noch hinterher und hofft eben in diesem Fall selbst auf Zugang. Und grundsätzlich, das sind die USA natürlich ein riesiger Markt für chinesische Produkte. Man darf nicht vergessen, es gibt schon länger eine Wirtschaftskrise hier in China seit dem Ende des Immobilienbooms. Die Menschen, die halten ihr Geld zusammen, die kaufen deutlich weniger, als hier im Land produziert wird. Und deswegen braucht die kommunistische Regierung hier in Beijing Exportmärkte. Und die USA sind natürlich ein riesiger Exportmarkt. Insofern Putin der wichtigere Partner, aber Augenhöhe, das ist eher bei den USA und China der Fall.
Jetzt waren die USA und Russland beide zu Gast in China und es scheint, als wolle sich China zu einem Zentrum der Weltdiplomatie entwickeln. Davon schreiben ja auch chinesische Medien. Wie siehst du das? Was steckt dahinter?
Ja, also wenn man mit chinesischen Offiziellen hier spricht oder auch Xi Jinping zuhört, dann ist die Botschaft eigentlich immer die gleiche. China verkauft sich als Stabilitätsanker in diesen unruhigen Zeiten. Das hat Xi jetzt jüngst auch nochmal unterstrichen, als Putin zu Besuch war. Diese Welt sei weit davon entfernt, friedlich zu sein, sagt Xi hier. Einzelaktionen von gewissen Staaten seien eine große Gefahr. Es drohe, das Gesetz des Dschungels zurückzukehren. Das Ganze ist ein indirekter Seitenhieb Richtung USA und Israel nach deren Angriff auf den Iran. Und Xi warnt hier vor einer Welt, in der das Recht des Stärkeren gilt. Dabei muss man sagen, es hilft China durchaus auch, dass Donald Trump, der US-Präsident, aktuell ordentlich Porzellan zerschlägt. Anfang des Jahres ja mit dem Überfall auf Venezuela, dann diese Drohungen gegen Grönland, zuletzt eben mit Israel der Angriff auf den Iran. Und gerade im Irankrieg wird dieser Kontrast deutlich. Trump, der angreift, auch in den sozialen Medien vor sich hin pöbelt. Und auf der anderen Seite China eben als besonderer Vermittler. Xi hat zusammen mit Pakistan ja auch schon Verhandlungen angeregt, fordert ein Ende des Krieges. Also hier möchte man ganz klar einen Kontrast zu den USA deutlich machen.
Übrigens zu Chinas Rolle im Irankrieg haben wir auch eine Folge gemacht. Hört da gerne rein. Max, eben hast du gesagt, China fordert ein Ende des Krieges, aber dafür gibt es ja auch Gründe. Wie sehen die nochmal aus?
Also zum einen ist China natürlich selbst ein Stück weit involviert in dieser ganzen Situation. Rund 50% des Öls kommt dort aus der Region, nicht nur vom Iran selbst, auch aus den anderen Golfstaaten. Das heißt, wenn die Straße von Hormus länger blockiert sein sollte, hat das Folgen. Und China sieht da durchaus auch eine Möglichkeit, sich international neu zu positionieren, als Friedensmacht wahrgenommen zu werden. Das bringt Reputation und das zeigt sich auch schon mal, wenn man so ein bisschen auf Deutschland blickt, auch auf andere westliche Nationen, Frankreich, Großbritannien, Kanada. Von den ganzen Ländern heißt es, auf die USA unter Trump kann man sich nicht mehr so richtig verlassen. Es braucht neue Partner, auch neue Wirtschaftspartner. Und da schauen viele eben durchaus interessiert auch Richtung China. Sie haben alle gesagt, man möchte die wirtschaftlichen Beziehungen zur Volksrepublik verbessern.
Das ist aber auch nicht so ganz ohne. Das birgt ja auch Gefahren, weil China ist ja immerhin ein autoritäres Regime.
Ja, und es hat einen langfristigen Plan. Da sind sich sehr viele Beobachter und Analysten einig. China will die dominante Kraft auf der Welt werden. Und der Partner, den man sich dafür ausgesucht hat für dieses Vorhaben, das ist Russland. Das hat uns auch der China-Experte Bernhard Bartsch so erklärt. Er ist beim Mercator Institute for China Studies in Berlin. Und der sagt über die Ambitionen von Xi und Putin:
Die haben beide zusammen das Interesse, die westliche Vorherrschaft, wie sie das wahrnehmen, zu brechen, alternative Institutionen aufzubauen, letztlich auch die USA und auch Europa zu schwächen.
Und wenn wir das mal runterbrechen, dann passiert das in verschiedenen Schritten. Also aktuell will China seine Reputation verbessern als Stabilitätsanker. Dazu sucht man den Kontakt zu aufstrebenden Ländern, aufstrebenden Volkswirtschaften wie Indien, Brasilien, Südafrika. Und das Ganze in verschiedenen Formaten. Und dann gibt es natürlich die chinesischen Investitionen überall auf der Welt. Dadurch hat Beijing sich Einfluss gesichert und so baut man eben Stück für Stück seine Macht aus.
Ja, und genau das ist ja tricky, weil man dann ja nicht sofort merkt, wie der Einfluss immer größer wird. Also verschiebt sich hier ja nicht gerade ein Machtgefüge zwischen China, USA und Russland? Also könnte das ein Wendepunkt sein, ein Gewinn für autoritäre Staaten sogar?
Also zunächst muss man sagen, dass sich die USA unter Donald Trump aktuell ja sehr stark verändern, indem er die Justiz instrumentalisiert, gegen politische Gegner einsetzt, die Pressefreiheit angreift, sich an viele demokratische Grundregeln nicht mehr hält. Also wir haben es inzwischen ohnehin, würde ich sagen, eher mit 2,5 autoritären Staaten zu tun in diesem Dreieck. Aber ja, auch das Machtgefüge, das hat sich stark verändert. Wenn wir mal zurückschauen ins vergangene Jahrhundert, nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es 2 große Blöcke. Den Westen, angeführt von den USA, und auf der anderen Seite die Sowjetunion, also Russland. China hat da überhaupt keine Rolle gespielt. Das hat sich erst in den vergangenen 20 Jahren verändert. Und mittlerweile ist China dabei, Stück für Stück zu den USA aufzuschließen. In einigen Bereichen hat die Volksrepublik die USA auch längst schon überholt. Und Donald Trump hat die USA zuletzt ja auch weiter geschwächt durch seinen Krieg gegen Venezuela, durch den Angriff auf den Iran, die steigenden Preise. Das alles hat natürlich wirtschaftliche Konsequenzen. Und wenn wir auf Russland schauen, durch den Angriff auf die Ukraine, durch den langen Krieg, ist man wirtschaftlich sehr stark geschwächt. Wir hatten es vorhin, Moskau ist abhängig von Beijing, davon, dass China eben bestimmte Güter liefert, dass es Öl und Gas kauft. Insofern war China in den vergangenen Wochen in einer sehr komfortablen Situation, dass 2 mächtige, große Staatschefs zu ihm kamen, Trump und Putin, und die beiden deutlich mehr von ihm wollten, als er von ihnen.
Vielen Dank dir, Max Deib aus dem ARD-Studio in Beijing. Dich hören wir gleich nochmal kurz. Vorher müssen wir aber über ein brisantes Thema auf jeden Fall noch sprechen. Ja, das wohl heikelste Thema, das kommt jetzt, Taiwan. Und gerade hier stellt sich ja die Frage, warum wir über die Gespräche so wenig wissen und was das möglicherweise auch über die weiteren Pläne der USA und China und unsere Sicherheit in Europa verrät. Guten Tag, Laura von Daniels von der Stiftung für Wissenschaft und Politik.
Schönen guten Tag.
Sie sind US-Expertin und beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit der US-amerikanischen Außen- und Wirtschaftspolitik. Taiwan ist ja eines der sensibelsten Themen, wenn nicht sogar das sensibelste Thema zwischen Washington und Beijing. Dazu kommen immer wieder neue Nachrichten und deswegen haben wir beschlossen, dass wir uns nicht auf die Aktualität fokussieren, sondern darauf, wie die Taiwan-Frage jetzt, wo sich das Machtverhältnis zu verschieben droht, die US-chinesische Beziehung beeinflusst und welche Folgen das für uns in Europa hat. Nach dem Treffen von Trump in Beijing wissen wir vergleichsweise wenig darüber, was zu Taiwan besprochen wurde. Warum ist das so, dass Taiwan so hinter verschlossenen Türen bleibt?
Also zunächst mal würde ich sagen, aus US-Perspektive ist Taiwan ein Bestandteil der Gespräche gewesen, offensichtlich für die chinesische Seite zentral. Für die Amerikaner ging es aber auch ganz fundamental darum, um die Frage Iran. Kann China Druck ausüben auf Iran, um die Straße von Hormuz freizugeben? Ja, und dann ging es um andere Fragen, Handelsfragen. Natürlich kommt man da irgendwie zu einer Art Waffenstillstand im Handelsbereich, dass man nicht mehr gegenseitig die Zölle hochskaliert. Taiwan ist sensibel, für die Amerikaner auch, denn die haben da eigentlich traditionell eine Politik der sogenannten strategischen Ambiguität, sich nicht festzulegen, Taiwan und die Unabhängigkeit Taiwans nicht offiziell anzuerkennen, aber dennoch das Land zu unterstützen, militärisch mit Waffenlieferungen. Und es ist dann auch nachvollziehbar, dass Trump über diese Fragen nicht auf offener Bühne diskutieren will und sich nicht festlegen will, dass er da China weiter entgegenkommt.
Wir wissen also gar nicht so wirklich, was seine Haltung zu Taiwan ist, kann man das so sagen?
Darüber wird viel spekuliert und ich glaube, es ist ein Teil der Wahrheit, dass es in den USA dazu auch in den außensicherheitspolitischen Kreisen unterschiedliche Ansichten gibt und dass es da eine Fraktion von Leuten gibt, die ganz klar sagen, man muss China zurückdrängen und darf auf gar keinen Fall eine Aufweichung in der Taiwan-Frage zulassen. Und dann gibt es ein anderes Lager, das sehr stark von wirtschaftlichen Interessen geprägt ist, das noch mehr wirtschaftliche Zusammenarbeiten möchte, das auch US-Investitionen in China und umgekehrt weiter voranbringen möchte. Und die sind natürlich immer auf eine Art Appeasement oder Entgegenkommen ausgerichtet. Das ist das, was die versuchen zu erreichen. Und wo Trump steht, das weiß eigentlich nur er selbst. Wir wissen es oft nicht, wenn man ihn so beobachtet oder ihm zuhört.
Gerade zum zweiten Jahrestag seiner Amtseinführung hat der taiwanische Regierungschef gesagt, Lai Ching-te, der hat gesagt in seiner Rede, Taiwan dürfte nicht von äußeren Mächten entschieden werden. Er hat betont, dass allein die Menschen in Taiwan über ihre Zukunft bestimmen dürften und dass Taiwan ein souveränes und unabhängiges Land sei. Also es sind schon ziemlich klare Ansagen, weil er auch China vorgeworfen hat, den Frieden und die Stabilität in der Taiwanstraße untergraben zu wollen. Aus der Rede ging aber auch hervor, Taiwan möchte die US-Waffen kaufen. Gibt es Hinweise darauf, weil das ist ja auch noch sehr unklar, wie Trump zukünftig mit der Frage von Waffenlieferungen für Taiwan umgehen wird?
Eigentlich hat der US-Kongress eben weitere Waffenlieferungen bestätigt, hat dem zugestimmt und die US-Regierung, Donald Trump, müsste das jetzt umsetzen und möglich machen. Wir können jetzt im Nachgang dieses Gipfeltreffens feststellen, dass Trump einerseits den taiwanischen Regierungschef kritisiert hat dafür, dass er provoziere. Und dass er das Thema Unabhängigkeit Taiwans nicht so übermäßig betonen solle. Zum Zweiten kann man feststellen, dass Donald Trump die Frage der Waffenlieferung als einen Verhandlungshebel oder einen Bargaining Chip bezeichnet hat in einem Interview auf Fox News. Das deutet darauf hin, dass er durchaus bereit sein könnte, Präsident Xi entgegenzukommen. Festgelegt hat er sich aber in dieser Frage nicht. Und eigentlich kann es nicht im US-strategischen Interesse sein, sich da so von China rüberziehen zu lassen oder so festlegen zu lassen. Trump möchte im Herbst einen Regierungsbesuch von Xi Jinping in Washington haben und jetzt diese beiden Fragen, Taiwan und die anderen Verhandlungen so aneinander zu binden, ist nicht im US-Interesse. Damit würde man sich ja die Hände binden und hat weniger Verhandlungsmöglichkeiten.
Mhm. Die USA sind sehr auf wirtschaftliche, technologische Vorteile bedacht. Aber die hat Taiwan ja in gewisser Weise auch mit dieser Halbleiterindustrie.
Ja, also es ist im strategischen Interesse der USA, auch vor allen Dingen auch im wirtschaftlichen Interesse der Unternehmen dort, der Digital-, der KI-Unternehmen, weiterhin uneingeschränkt Zugang zu Chips aus Taiwan zu haben. Und von daher ist es nicht im Interesse, dass China an der Stelle komplett die Kontrolle übernimmt und die militärische Kontrolle über Taiwan einnimmt.
Gleichzeitig geht es dabei ja nicht nur um die USA und China allein. Auch Russland spielt in diesem Machtgefüge eine Rolle, weil Moskau und Beijing in vielen strategischen Fragen eng zusammenarbeiten. Und Russland steht zum Beispiel in Sachen Taiwan hinter China, unterstützt Chinas bei seinem Anspruch auf Taiwan. Was meinen Sie, welchen Einfluss Putin auf die Beziehung zwischen USA und China haben könnte? Oder gibt es diesen Einfluss überhaupt?
Also man kann grundsätzlich sagen, dass China die ganze Zeit auch über den ganzen Ukraine-Krieg hinweg hinter Russland stand und das Land massiv wirtschaftlich unterstützt hat. Man kann auch sagen, dass es im Interesse von Trump ist. Der hat den Wunsch, dass Xi Jinping mehr Druck auf Russland ausübt in der Iran-Frage, in der Frage der Öffnung der Straße von Hormuz. China wiederum hat die Sorge, dass es diese Nichtdurchfahrbarkeit der Straße von Hormuz und die Blockaden bei den Lieferungen von Energie negative Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft haben wird. Im Moment sind die Ölreserven noch sehr hoch. China kann lange durchhalten, aber natürlich stellt sich die Frage, gibt das negative Wachstumseffekte? Und von daher sehen wir jetzt oder können wir davon ausgehen, dass in den Gesprächen zwischen Xi und Putin auch das Thema Energielieferungen, Öllieferungen, der Bau einer Pipeline, das sind alles Pläne, die es schon gibt, dass das Thema gewesen ist. Und von daher sieht man da überhaupt kein Entgegenkommen Richtung USA.
Eben hat unser Korrespondent Max Seib aus dem ARD-Studio in Beijing schon gesagt, dass Trump im Iran-Krieg auf Chinas Hilfe angewiesen ist. Zum Beispiel, wenn es um die Öffnung der Straße von Hormuz geht. Welches Bild wird da von Trump vermittelt?
Also man kann sagen, dass der Angriff auf Iran den Vereinigten Staaten auf der internationalen Bühne nicht zu mehr Gewicht verholfen hat, sie eher geschwächt hat. Trump sieht natürlich jetzt auch nicht gut aus, nicht aus wie ein starker Staatschef, wenn er dort in Peking darum bittet, dass es Unterstützung gegenüber Iran gibt und dann plötzlich während des Gipfels klar wird, einige Tage später wird Präsident Putin dort zu Gast sein und China will auch mit Putin dann eben vermutlich über Energiefragen sprechen. Also insgesamt ist Trump da ganz schön in die Bredouille geraten. Und das schwächt natürlich seine Position in all den anderen strategisch relevanten Fragen gegenüber China.
Und irgendwie wird das ja auch mit der Taiwan-Frage nicht besser sozusagen, ne? Weil da auch so viel Unklarheit, sag ich mal, herrscht.
Ich glaube, man kann sagen, dass das Xis Spiel ist, diesen Verhandlungshebel wiederum für sich zu nutzen und zu sagen, wenn die USA da Unterstützung brauchen, dann erklären wir auch, was in Anführungsstrichen der Preis dafür ist. Ja. Und diese Verlautbarung am Anfang des Treffens von Xi zu sagen, dass es ganz eindeutig auch um die Taiwan-Frage bei diesen Gesprächen geht und dass daran der Frieden insgesamt hängt, das war ja mehr als ein Signal zu sagen, das ist unsere oberste Priorität. Und wenn ihr irgendwas anderes von uns wollt, dann müssen wir über die Taiwan-Frage sprechen und ihr solltet uns entgegenkommen. So lese ich dieses Spiel, das er dort getrieben hat.
Kann man denn schon absehen, so wie die Beziehung zwischen USA und China sich entwickeln wird? Also können Sie einschätzen, ob es eher eine Annäherung wird oder ob die USA sich abhängig macht von China oder ja, ob das vielleicht doch wieder ein Machtkampf wird, der sich verschärft?
Also was wir jetzt beobachten können, ist, dass es in den USA selbst dann auch wieder unterschiedliche Ansichten dazu gibt oder Interpretationen des Treffens. Ganz klar hat der Außenminister Marco Rubio gemacht, dass man jetzt nicht von der bisherigen Politik gegenüber China, was die Taiwan-Frage angeht, irgendwie zurückweichen oder diese aufweichen will, dass das nicht Teil der Verhandlungen war. Das ist eine relevante Stimme in der US-Regierung. Trump in dem Interview bei Fox hat man zumindest angemerkt, dass er weiterhin irgendwie einen Interessenausgleich mit Xi anstrebt, dass er dieses Konzept der konstruktiven strategischen Stabilität, das die Chinesen ins Spiel gebracht haben, nicht grundsätzlich in Frage stellt, eher bereit ist, auf dieses Wording einzugehen. Wie das in den nächsten Monaten laufen wird, ist jetzt gerade aktuell sehr schwer zu sagen und immer auch in Abhängigkeit von all den anderen Entwicklungen. Wie verhält sich China in der Iran-Frage? Kommt es jetzt mit Putin zu Vereinbarungen, die US-Interessen entgegenstehen? Dann kann man sich vorstellen, so wie man Donald Trump kennt und seinen Regierungsstil, dass er darauf auch relativ spontan wieder ganz anders reagieren kann, als er sich bei dem Besuch in Peking gezeigt hat.
Sie haben das gerade schon angesprochen, also es kommt auf verschiedene Faktoren an, es kommt darauf an, wie China reagiert und irgendwie merkt man ja daran auch schon, dass vieles miteinander einfach zusammenhängt. Was bedeutet das dann für Europa? Wo steht Europa dann in dieser Gemengelage?
Das ist für Europa eine schwierige Situation. Man sieht, dass diese beiden Großmächte, China und USA, über bestimmte Normen und Konventionen, teilweise auch über das Völkerrecht, einfach hinweggehen, sich dafür nicht weiter interessieren, dass sie bereit sind, untereinander Vereinbarungen zu treffen, die Auswirkungen haben können, auch auf europäische Interessen. Da kann man jetzt wieder das Beispiel Handel, Zölle, aber auch solche Fragen wie Exportkontrollen für Technologie heranziehen und kann sagen, Einerseits fordern die USA von uns Europäern, dass wir härtere Maßnahmen gegenüber China ergreifen, was unter anderem zu Lasten der Industrie hier gehen kann. Aber andererseits ist dieser US-Präsident dann bereit, in einer Verhandlung oder in einem Gespräch mit Xi Jinping bestimmte Exportkontrollen für Hochtechnologie aufzugeben und zu sagen, ja, na gut, wir verkaufen euch diese super hochleistungsfähigen KI-Halbleiterchips. Und bei all diesen Fragen sitzt Europa nicht mit am Tisch oder wird nicht mit einbezogen in diese Entscheidung, sondern muss irgendwie darauf reagieren, was diese beiden Staatschefs miteinander vereinbaren.
Das hat schon einen leicht komischen Beigeschmack irgendwo, ne? Also warum ist man dann so nachgiebig oder so nachgiebig China gegenüber, aber den eigenen Verbündeten vielleicht eher nicht?
Ja, ne? Das ist etwas, was sich schon seit der ersten Amtszeit von Donald Trump bis heute durchzieht, ist für uns natürlich immer wieder eine bittere Pille zu verstehen, dass er einem erklärten Wettbewerber und Rivalen wie China gegenüber bereit ist, Konzessionen zu machen, dann aber eben im Umgang mit den eigenen Verbündeten immer wieder zu sehr harten Bandagen greift, uns mit Zöllen sozusagen bestrafen will für bestimmte außenpolitische Entscheidungen oder auch nur Ankündigungen, die ihm nicht gefallen, oder an Stellen, wo Europa sich wehrt gegen US-Entscheidungen, nehmen wir mal das Beispiel Grönland heraus. Und ja, das ist natürlich eine substanzielle Veränderung in unserem Verhältnis mit den USA. Und es ist einfach auch eine Realität unserer Zeit, dass sehr viel für uns davon abhängt, wie diese beiden Großmächte miteinander verhandeln und zu welchen Ergebnissen die kommen.
Könnten Sie was dazu sagen, worauf Europa sich dann gefasst machen sollte oder wie Europa jetzt mit dieser Situation am besten umgehen sollte für die eigene Sicherheit sozusagen?
Ja, ich glaube, man muss immer auch damit rechnen, dass in dieser geopolitischen Gesamtgemengelage, in der die USA im Mittleren Osten sehr unter Druck geraten, in der, wenn es zu einer Eskalation im Bereich Taiwan käme, aber auch bei anderen Eskalationsszenarien in der Region im Indo-Pazifik, ganz klar das Hauptaugenmerk, das strategische Hauptaugenmerk der USA auf dieser Region ist und dass das bei begrenzten Kapazitäten, militärischen Möglichkeiten in der Folge bedeuten kann, dass es hier richtiggehend zu Truppenabzügen kommen könnte. Das sind zumindest Szenarien, auf die man sich gedanklich einstellen muss. Das heißt nicht, dass das Dinge sind, die kurzfristig oder mittelfristig bevorstehen, aber dass wir lernen müssen, uns an diese Szenarien zu gewöhnen, die zu durchdenken und zu überlegen, was können wir dann tun, um für unsere eigene Sicherheit Sorge zu tragen oder auch für unsere wirtschaftliche Stabilität die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
Vielen Dank an Laura von Daniels von der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Und damit kommen wir zum Schluss dieser Folge. Eine abschließende Frage an Sie, Frau von Daniels. Mit dem, was besprochen wurde in China und was wir auch jetzt in dieser Folge besprochen haben und jetzt auch noch nachhalt, was signalisiert die Reise Trumps der Welt?
Die Reise von Donald Trump signalisiert, dass er bereit ist, sehr viel dafür zu tun, um mit China, um mit Xi Jinping in irgendeiner Art von Ausgleich zu kommen. Offensichtlich ist ihnen an Frieden und Stabilität gelegen. Er hat gesagt, er will oder kann wirklich eine Sache überhaupt nicht gebrauchen. Das wäre noch ein weiterer Krieg irgendwo auf diesem Planeten, in den die USA auf eine Art verwickelt sein könnten. Was das auch hinterlässt, ist ein Fragezeichen, was denn die oberste Priorität der US-Außen- und Sicherheitspolitik eigentlich ist. In den letzten Jahren war das China und auch der Wettbewerb, die Rivalität mit China. Jetzt sehen wir, es gibt verschiedene Lager in den USA und man ist sich nicht so ganz sicher, wo Trump eigentlich steht. Und in der Folge kann das eben zum Beispiel für Taiwan bedeuten, dass es da möglicherweise einen fundamentalen Wandel in der US-Politik geben könnte.
Und auch an dich, Max, unseren Korrespondenten in Beijing, eine Abschlussfrage. Was sagen die Besuche in Beijing über den aktuellen Zustand der Beziehungen zwischen den USA und China sowie zwischen Russland und China aus?
Also ich finde, das konnte man ganz gut am Gesicht von Xi Jinping ablesen. Als Trump hier war, da wirkte er sehr fokussiert, fast angestrengt oder angespannt. Aber er hat groß aufgefahren mit pompösen Empfängen, mit einem Besuch des Himmelstempels, schicken Staatsbankett und Co. Da ging es darum, das zerrüttete Verhältnis der beiden wieder zu verbessern. Als Putin hier war, da wirkte Xi deutlich entspannter. Da war ein vertrautes Miteinander, auch als sie sich zum Beispiel in einer Ausstellung gemeinsame Bilder von sich aus der Vergangenheit angeschaut haben. Bei diesem Besuch hat Xi teilweise sogar mal gelächelt. Und das passiert wahrscheinlich nicht so vielen Menschen, die Putin treffen, dass sie positiv werden und selig lächeln. Insofern ist Putin deutlich eher der enge, langjährige Partner. Aber Trump und die USA sollen zumindest kein Gegner sein. Das kann man, glaube ich, aus diesen Treffen so rauslesen.
Das war Weltmacht China. Wir haben jetzt hier noch einen Podcast-Tipp für euch. 7 Tage wach, der etwas anderer News-Podcast. Christoph Schrag und Hendrik Schröder sind schon jahrelang befreundet und sie streiten über das, was zählt. Egal ob Politik, Wirtschaft, Kultur oder Gesellschaft, die beiden liefern nicht nur die Schlagzeilen, sondern versorgen euch auch mit Denkanstößen. 7 Tage wach gibt es jeden Freitag pünktlich zum Wochenende in der ARD-Sounds-App, wie Weltmacht China auch. Schreibt uns gerne bei Anmerkungen, Lob und Kritik an weltmachtchina@ard.de. An dieser Folge waren beteiligt Max Seib, Fanny Michaelis und ich, Joyce Lee. Vielen Dank auch an Laura von Daniels von der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Technik und Ton, Tom Meges und Hendrik Fahno. Tschüss und bis bald.